Erbauung. Lust auf Streit? Lieber nicht vor Gericht. Mit Rudolf Thieme.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitgeflüster, dem Podcast, in dem wir Konflikte nicht scheuen, sondern verstehen wollen. Heute dürfen wir einen ganz besonderen Gast begrüßen, Professor Stefan Leupertz, einen ausgewiesenen Experten des deutschen Baurechts, der Theorie und Praxis auf beeindruckende Weise miteinander verbindet. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft in Bonn legte er 1987 das erste und 1990 das zweite juristische Staatsexamen ab. Es folgte das Referendariat in Köln und Bonn, der Start einer bemerkenswerten juristischen Laufbahn. 1990 begann er als Richter in Nordrhein-Westfalen, zunächst am Landgericht Kleve, später an verschiedenen Amtsgerichten. 10 Jahre später wurde er an das Oberlandesgericht Düsseldorf berufen, bevor er schließlich 2008 als Richter am Bundesgerichtshof tätig wurde. Dort prägte er im 7. Zivilsenat insbesondere das private Baurecht, das Werkvertragsrecht und das Architektenrecht maßgeblich mit. Doch nicht nur die Rechtsprechung gehört zu seinem Profil. Seit vielen Jahren gibt er sein Wissen als Lehrbeauftragter weiter. Unter anderem an der Technischen Universität Dortmund und der Philipps-Universität Marburg, wo er seit 2007 auch Honorarprofessor ist. Darüber hinaus ist er Mitherausgeber der renommierten Fachzeitschrift Baurecht, engagiert sich im Schiedsgericht für privates Baurecht Deutschland und wurde 2012 zum Vorsitzenden des Deutschen Baugerichtstags gewählt. Ende 2012 schied er auf eigenem Wunsch aus dem Richterdienst aus. Seitdem ist er selbstständig als neutraler Streitlöser, als Schiedsrichter, Schlichter und Adjudikator in Bau- und Anlagenbaustreitigkeiten. Zudem ist er geschäftsführender Inhaber der 3D2DL GmbH. Und auch abseits des Rechts zeigt sich, Disziplin und Ausdauer ziehen sich durch sein Leben. Früher intensiv im Sport aktiv, ob Tennis, Radsport oder Laufen. Heute mit einer Leidenschaft fürs Reisen. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Hallo und herzlich willkommen, Stefan.
Rudolf, vielen Dank für die sehr wohlwollende Einführung. Da weiß man erst, wie alt man ist, wenn man das alles hört. Also ja, danke dir sehr. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf und ich mit dir über das Thema Streitbeilegung und Adjudikation unterhalten darf. Bin ganz gespannt, wo uns das hintreibt.
Ja, ich auch. Ich muss ja fairerweise so eine Koryphäe im Baustreitigkeiten noch nicht am Mikrofon gehabt. Ich habe schon Richter gehabt. Auch Juristen, aber sowas, das ist schon, ich habe auch nasse Hände, muss ich feucht,
habe ich überhaupt keinen Grund für. Man wird schnell merken, es wird mit Wasser gekocht.
Ja, genau, okay. Jo, Stefan, bevor wir mit dem Thema heute beginnen, Adjudikation als Königsweg der außergerichtlichen Streitbeilegung, möchte ich die Chance nutzen und dir eine Frage stellen. Warum gibt man, so muss ich es einfach sagen, auf eigenem Wunsch das sichere Bett als Richter auf? Und zwar am BGH sogar noch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass jeder Student, der Rechtswissenschaft studiert, davon träumt, so eine Stelle inne zu haben. Und du gibst sie auf.
Also, ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Übrigens, als ich dem damaligen Präsidenten des Bundesgerichtshofs meine Kündigung sozusagen unterbreitet habe, hat er mich gefragt, dürfen Sie das überhaupt? Also, das war schon etwas ungewöhnlicher Vorgang. Man muss sich das so vorstellen, also erstmal, mich hat es zum BGH gespült. Das war nicht mein berufliches Ziel, sondern das glückliche Umstände haben mich irgendwann mal dahin gebracht, für die ich sehr dankbar bin. Und es war auch eine tolle Zeit, wobei ich allen Hörern sagen möchte, BGH-Richter ist von der Arbeit was anderes als Richter in der Instanz. Will ich nicht vertiefen, aber ist was anderes. Ich habe mich da wohlgefühlt, nette Kollegen, war wirklich gut, war viel Arbeit. Warum bin ich gegangen? Das Besondere beim Bundesgerichtshof ist, die Fälle, die man bekommt, sind uralt. Die haben schon eine 10-jährige Geschichte hinter sich. Und man muss dazu auch wissen, dass beim Bundesgerichtshof ganz viel auch Routinearbeit ist. Es gibt so viele spannende Fälle nicht, die beim BGH im 7. Zivilsenat entschieden werden. Und ich hatte das Gefühl, ich arbeite am pathologischen Wurmfortsatz.
Ja, okay.
Es war ein bisschen so, wo man sagt, ja, alles super und ganz anspruchsvoll. Aber die praktische Relevanz hat mir gefehlt. Ich war zu weit weg von den Dingen, die mich interessieren. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte, damals war ich 52 Jahre alt. Und da habe ich gesagt, ich möchte einfach nochmal was anderes ausprobieren. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, mit dem festen Vorhaben, nicht Anwalt werden zu wollen.
Okay.
Und so ist das gekommen.
Wunderbar.
Also eine mehr oder weniger persönliche Entscheidung. Es war kein Groll gegen den BGH, überhaupt nicht, oder gegen die Justiz.
Okay. Wenn man jetzt das Thema außergerichtliche Streitbeilegung nimmt, dem du dich ja jetzt nun mal sehr stark auch in deiner Selbstständigkeit widmest, sind das doch wahrscheinlich auch die Gründe, warum du dich der außergerichtlichen Streitbeilegung widmest. Und oder anders gefragt, warum erachtest du die außergerichtliche Streitbeilegung als sehr wichtig?
Also für mich ist vorweggeschickt erstmal wichtig, dass es beides gibt. Eine gut funktionierende staatliche Justiz und die Möglichkeit, außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren, ich sag mal, frei zu vereinbaren und durchzuführen. Ich habe ja damals die Entscheidung getroffen, ich wollte nur als neutraler Streitschlichter in allen Facetten Streitigkeiten im Bauvertragssachen Anlagenbau erledigen. Und der Grund, warum ich meine, dass es diese Verfahren geben muss in allen Ausbrüchen, da kommen wir gleich noch zu, ich glaube, dass die Justiz bestimmte Dinge gar nicht bewältigen kann.
Okay.
Also selbst bei bestem Willen. Es gibt bestimmte Bauvorhaben, Anlagenbau, dann auch mit internationalen Beteiligungen. Da gibt es besondere, das kann ich von der Justiz redlicherweise nicht erwarten, dass sie die alle können. Das ist der eine Punkt. Und dafür gibt es Schiedsgerichte, die mit Spezialisten besetzt sind, die das können. Mhm. Und das andere sind die eher moderativen, die eher kursorischen Verfahren, wo man die Möglichkeit hat, abseits des harten Prozessrechts gemeinsam mit den Parteien Lösungen zu erarbeiten, als neutraler Dritter.
Mhm, okay.
Und das hat mich auch sehr interessiert. Davon habe ich von Anfang an sehr darauf gesetzt, diese eher moderativen Verfahren auch machen zu dürfen.
Okay, gut. Das heißt auch, letzten Endes müssten wir mal mit dem Thema Adjudikation, was ja heute unser Hauptthema sein soll, ein bisschen einsteigen. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel viele Zuhörer und Zuhörerinnen überhaupt nicht wissen, was eine Adjudikation ist, geschweige denn ein DAP. Ich kenne ein DAP, das ist in Dortmund, ne? Und das wissen wir, ist doch zu trinken möglicherweise.
Ein Bierchen.
Ja, ja, genau. Aber bitte beschreib doch mal kurz mit deinen Worten dieses Verfahren.
Also Adjudikation ist die eingedeutschte Form des englischen Begriffs Adjudication, das vor allen Dingen in England eine längere Tradition, deutlich längere Tradition als in Deutschland. Es geht um Folgendes. Die Adjudikation ist ein kursorisches Eilverfahren, kein Eilverfahren im eigentlichen Rechtssinne, aber ein kursorisches Verfahren, mit dem versucht wird, eine möglichst rasche Entscheidung herbeizuführen, die vorläufige Bindungswirkung hat. Die soll überprüft werden können, noch von einem Schiedsgericht oder staatlichen Gericht, aber sie soll sozusagen vorläufig mal Ruhe im Karton vermitteln.
Okay, verstehe.
Also ein kursorisches Verfahren mit einer vorläufig bindenden Entscheidung, an die sich die Parteien auch halten müssen.
Mhm.
Und das ist viel, viel schlanker als ein voll ausgebildetes Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren.
Okay, dann würde ich jetzt einmal auf einen Begriff zurückkommen wollen, der vielleicht schon eine erste Stolperhürde für den einen oder anderen sein könnte. Kursorisches Eilverfahren. Für mich bedeutet kursorisch, ich bin mal jetzt provokativ, oberflächlich. Vielleicht sogar nur überschläglich. Man könnte das vielleicht auch mit einer klassischen, wenn man jetzt im Baubetrieb wäre, mit einer klassischen ABC-Analyse daran gehen. Also sprich, nur die besonderen Punkte greifen wir hier heraus als Adjudikator. Ist das so? Ist das damit gemeint?
Nein, nicht unbedingt. Also kursorisch sollte nicht oberflächlich heißen. Im Gegenteil, ich muss die Dinge, die ich dann wirklich heranziehe, die muss ich sogar besonders sorgfältig gegeneinander wägen. Worauf ich verzichten kann, ist eine vollständige Sachaufklärung. Ich will dir ein Beispiel sagen.
Ja,
am besten
okay. Ja, genau.
Jeder, der Baurecht macht, der hat Schiss vor einem Bauzeitenclaim. So ein richtig schöner 7 Monate Bauverzögerung mit allem, was es gibt. Wir wissen alle, das ist mit vertretbarem Aufwand nicht mehr aufzuklären.
Korrekt.
Lege artis kriegt man nicht hin. Auf diese vollständige Sachaufklärung kann ich im Adjudikationsverfahren verzichten. Ich kann mit Annahmen arbeiten, ich kann bestimmte Schätzungen unternehmen, auch jenseits des § 287 ZPO. Das heißt, ich kann natürlich, das ist ein Streitverfahren, kein konsensuales Verfahren, aber ich kann bestimmte Dinge feststellen als vorläufig bindend, weil ich ja nicht den Anspruch habe, dass ich einen vollstreckbaren Titel unbedingt schaffe, der mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden kann. Das heißt, der Genauigkeitsanspruch im Adjudikationsverfahren ist niedriger per Definition als der sich einem voll ausgebildeten Schiedsverfahren ergibt. Ich muss genauso verlässlich und klug arbeiten, nur die Maßstäbe, die ich anlegen kann, die Anforderungen an das, was die Parteien vortragen müssen, die sind eben halt anders.
Okay.
Ja, weil ich keine voll entwickelte Entscheidung am Ende habe.
Okay, verstanden. Kommen wir noch auf das zweite Thema, was auch in der Frage noch drin stand, das sogenannte DAB.
Mhm.
Ja, das Bier das quasi.
Ja, das Bier, ein schönes Bierchen. Wir müssen direkt sagen, es gibt auch noch Köpi und was weiß ich noch.
Ja, genau.
Das DAB, Dispute Adjudication Board. Ja. Übrigens, da gibt es dann noch Spielformen DRB, Dispute Resolution Board und was weiß ich nicht alles. Also das ist in Deutschland, wie die Adjudikation auch, nicht weit entwickelt. Also es gibt nicht viele. Ich habe das große Glück, weil ich von Anfang aus das Pferd gesetzt habe, dass ich relativ viel in DLBs sitze. Relativ wenig zu tun habe, weil die DLBs oft mit IPA verknüpft werden und da ist Ruhe im Karton. Ja. Aber ich habe mehrere große DLBs auch gemacht. Das heißt, es gibt große Bauvorhaben, die können es sich nicht leisten, dass die Beteiligten sich über Monate streiten über irgendwelche Themen. Weil es solche dramatischen Auswirkungen, nehmen wir mal einen Windpark, ja. Wenn Sie einen Windpark errichten wollen, dann braucht es ein bestimmtes Zeitfenster, wo die Schiffe fahren können, wo sie kein. Wenn das verpasst ist, dann ist vorbei. Also muss die Baustelle, wenn man so will, weitergehen. Und dieses DLB, wie ich gerade erläutert habe, das hat eben halt in sich während der Baumaßnahme bereit zu halten, ist jederzeit abrufbar verfügbar. Muss sich in den großen DLBs auch ständig, tonusmäßig mit dem Projektgeschehen beschäftigen. Und wenn ein Streit kommt, dann kann ich sofort dieses DLB anrufen, das dann sozusagen, ohne erst sich noch konstituieren zu müssen und ich muss dem alles erklären, das steht direkt bereit und kann mit den Parteien ganz rasch eine solche vorläufig bindende Entscheidung treffen, während die Baumaßnahme noch läuft.
Wunderbar.
Und das sind die DLBs, die übrigens meistens alle, die ich kenne in den großen Anlagenbaugeschäften, alle mit einem oder zwei Juristen und mindestens einem Ingenieur besetzt sind.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich würde jetzt gerade die Lanze von dem Ingenieur brechen wollen.
Sorry.
Oder des Architekten. Sorry, ja. In den meisten Fällen hört man immer nur, sind die Juristen im Boot und so.
Nein.
Ich glaube, dass tatsächlich diese Tandemlösung, wie wir die mal so schön bezeichnen, also zwischen Jurist und Ingenieur, eigentlich die optimale Lösung ist. Wobei manchmal habe ich das Gefühl, dass der eine oder der andere, ist egal jetzt welcher beruflicher Couleur, ich lasse das jetzt neutral, meint, er kann gut Recht sprechen oder gut Bautechnik sein. Also manchmal muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Und das ist ganz gut, wenn man dann beide Professoren dabei hat.
Aber wenn ich das nochmal anfügen darf an der Stelle, entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
Nö, kein Thema.
Aber wenn ich das anfügen darf, wenn du so einen Fall auf den Tisch kriegst, also wenn es scharf wird, dann ist richtig Feuer in der Hütte. Ich sag mal, die Fristen, und egal was es ist, der härteste Vertrag, den ich unterschrieben habe, waren 38 Tage vom Eingang des Antrages bis zur Entscheidung.
Das ist ja Wahnsinn.
Egal was es ist.
Ja.
Normal sind so, ich sag mal, 82, ich habe einen mit 69, es gibt auch mal schon welche, die sind mit 100, aber über diese Dimensionen reden wir von Zeitaufwand. Und jetzt bringt das mal ein Verhältnis zu einem Gerichtsverfahren oder Schiedsverfahren.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wenn man sich die zeitliche Komponente anschaut, ist natürlich genau das Ziel einer Adjudikation. Schnell die Baustelle weiterlaufen lassen. Man kann ja auch die Medien dahingehend natürlich wieder zu Rate ziehen, wenn man will. Also ich sag mal so eine Elfi, wo ich weiß, da waren auch so Adjudikationsverfahren, glaube ich, beteiligt. Mal so am Rande der Diskussion mitbekommen, meine ich zumindest zu wissen. Also ein Jahr oder noch länger Stillstand auf so einer Großbaustelle mit so einem Volumen ist ja für fast keinen mehr zu handeln. Daher muss natürlich eine schnelle Entscheidung während der Maßnahme möglich sein. Und wenn man sich als Partei diesen Verfahren möglicherweise von Anfang an schon unterwirft, glaube ich, hat man schon den ersten Treffer gesetzt, dass meistens nicht richtig viel an Streit anfällt, oder?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wie gesagt, ich habe das große Glück, dass ich relativ viel als Adjudikator tätig sein darf, auch als Standby. Und die überraschende Erkenntnis ist, Rudolf, ich werde unheimlich wenig angerufen. Also für mich kein gutes Geschäft. Ja. Adjudikation ist kein Geschäft. Warum? Allein die Drohung, dass ein Adjudikator diese vorläufig bindende Entscheidung trifft, bringt die Parteien dazu, ernsthaft, konsensual über das jeweilige Streitthema zu fahren, weil die sagen, wollen wir uns das wirklich antun?
Ja.
Wollen wir den Leupertz wirklich jetzt, wollen wir den haben? Das ist eine unglaublich disziplinierende Wirkung, die dieses Adjudikationsverfahren, wenn es überhaupt existiert, schon hat.
Ja.
Kommen wir mal auf die Praxis. Wie funktioniert in der Praxis so eine Adjudikation tatsächlich? Und jetzt speziell würde ich sagen, schon mal nur in Deutschland, weil wir lassen mal England oder so weg.
Ja, ist auch anders da.
Ja, genau. Deswegen, also nur mal auf Deutschland bezogen. Vielleicht da deine Erfahrung.
Also das Erste, wo man sich im Klaren sein muss, ist, eine Adjudikation braucht eine entsprechende Vereinbarung der Parteien.
Mhm.
Also die Parteien müssen eine Adjudikationsvereinbarung treffen. Da gibt es Muster, die vorliegen. Da gibt es auch die großen Organisationen, die haben auch Adjudikationsverfahrensordnungen, die die bereithalten. Könnte ich auch was zu sagen, aber muss man nicht unbedingt. Das heißt, das kann man einfach sagen, dann nehmen wir jetzt irgendeine. Ich persönlich halte das für unterkomplex, wenn man sich auf eine Adjudikation einlässt. Das ist Rough Law. Also dann, da kommt man ja auch nicht mehr raus aus der Nummer.
Ja.
Dann muss man sich darauf vorbereiten. Ich muss dann auch meine Mannschaft haben, die im Adjudikationsverfahren das auch bedienen kann. Ja, dann raucht's. Und deshalb in der Praxis empfehle ich immer, das sollte man nicht so leichtsinnig machen und sagen, ja, dann haben wir ein schnelles Verfahren, sondern da muss man darauf vorbereitet sein.
Mhm.
Wenn man das, und das ist das Erste. Wenn ich diese Adjudikationsvereinbarung habe, dann kommt es natürlich darauf an, du hast das gerade schon auseinandergehalten, mache ich das als Standby, als begleitendes Institut. Übrigens muss nicht unbedingt DAB sein, kann auch ein Einzelner sein, den man da hinsetzt. Ja. Also das kann man frei wählen. Und dann, oder mache ich eine Ad-Hoc-Adjudikation. Was ich dringend empfehlen würde, ist, die Entscheidung über die Auswahl des Adjudikators, die sollte man nicht bis zu dem Streitfall aufschieben, sondern jedenfalls das sollte man vorweg entscheiden.
Mhm.
Denn sonst ist das der erste Punkt, über den sich die Parteien zerfleischen. Wer sitzt denn jetzt in der Mitte?
Ja? Mhm.
Ja. Also das sollte man, wo man sich noch gut verträgt, entschieden haben. Unbedingt.
Mhm. Mhm. Verstanden.
Und dann ist eine wichtige Sache, dieses Adjudikationsverfahren. Das funktioniert ja so, dass natürlich Rede und Gegenrede und alle Verfahrensordnungen, die ich kenne, setzen einen ganz großen Schwerpunkt auf eine mündliche Verhandlung.
Ja.
Das heißt, ich kann mir überhaupt keine Adjudikation vorstellen, die ich nur schriftlich durchführe. Gibt's vielleicht auch, habe ich noch nie gemacht. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man konzentriert und intensiv auch Informationen im Verhandlungstermin, also in einem mündlichen Termin, austauscht. Und jetzt kommt das Nächste, ist Beweisaufnahme, also Sachverständigengutachten, ist keine Alternative. Ich mache eine Adjudikation. Ich habe mir schon mal von Parteien die Erlaubnis geholt, dass ich mir einen baubetrieblichen oder einen technischen Sachverständigen mit an den Adjudikationstisch gesetzt habe und dass er dabei war bei der mündlichen Verhandlung. Aber dass ich ein Gutachten eingeholt habe, findet in der Adjudikation nicht statt.
Okay.
Ja.
Das heißt also, klassischer Parteivortrag, wie man es so im Gericht kennt. Wir haben also einen Baubetriebler, der hat mal ein baubezeugliches Gutachten, was auch immer, geschrieben. Und das machen die Parteien sich dann zu eigen, muss das Gericht dann auch erstmal so werten und so. Das gilt bei der Adjudikation nicht.
Doch, das gibt's auch, baubetriebliche Gutachten.
Okay.
Also wenn man jetzt so einen Case hat, dort auch technische Gutachten, die sind da sogar noch wichtiger. Also für mich ist ein Adjudikationsverfahren absolutes Stressgeschäft.
Okay.
Weil ich werde von den Parteien mit vielen Informationen gefüttert und muss mich viel intensiver damit beschäftigen als in einem Schiedsverfahren.
Okay. Mhm.
Ja, weil ich die Verantwortung in dir habe, ich muss es ja dann werten und kann nicht sagen, ja, da fragen wir mal einen Sachverständigen, wie der das sieht.
Mhm.
Das funktioniert da nicht. Also das ist schon, deshalb ist das ein bisschen was anderes. Es gibt so Sonderthemen, also die Engländer nennen das Ambushing.
Mhm.
Man muss sich vorstellen, jetzt habe ich ein Verfahren, 69 Tage Zeit. Der den Antrag stellt, der bereitet sich 3 Monate vor und legt mit 300 Seiten Schriftsatz mit 4000 Seiten Gutachten vor.
Mhm.
Die andere Seite kriegt von mir eine Frist von 3 Wochen.
Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind so Dinge, wer sich auf Adjudikation als ein gutes Verfahren, funktioniert wirklich gut, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt.
Mhm.
Und das ist kein Streichelzoo. Ja?
Okay, verstanden.
Wenn man das will, mache ich übrigens noch mehr als Adjudikation. Im Moment unglaublich, bei mir also deutlich über 50%, sind Verfahren, wo ähnlich schnell, mit noch weniger Aufwand, aber wo ich beauftragt werde als Schlichter, Moderator oder was auch immer, ohne Entscheidungsbefugnis, um den Dampf aus dem Kessel zu nehmen, aber genauso schnell zu sein. Ja?
Ja.
Also das sind so Dinge, Adjudikation, vielleicht noch eine, ich hoffe, ich rede nicht zu viel,
nein,
das
quillt
dann aus mir raus.
Ja, also das hört man, das muss auch so sein.
Vielleicht, Rudolf, noch eine wichtige Information. Die Adjudikation in Deutschland steht auf der Kippe. weil mein ehemaliger Kollege, und der leider verstorben ist vor kurzem, Andreas Jurgeleit, der hat einen sehr viel beachteten Aufsatz als noch amtierender Richter geschrieben. Und der hat gesagt, die Adjudikation, so wie wir uns die vorstellen, wie sie übrigens auch die DIS anbietet, die ist nicht zulässig. Der hat gesagt, die Adjudikation ist aus Rechtsstaatsgründen, wenn überhaupt, als ein schiedsgerichtliches Eilverfahren zulässig.
Okay.
Das klingt jetzt erstmal juristisch versponnen und da interessiert mich nicht. Das hat große Konsequenzen.
Okay, ja, welche?
Darf ich das eben erläutern?
Weil natürlich,
das müssen die Zuhörer verstehen.
Ja.
Die Adjudikation, wie ich verstehe, führt dazu, dann gibt es eine Adjudikationsentscheidung und diese Adjudikationsentscheidung ist per Definition darauf ausgerichtet, dass den sie trifft, der muss sie befolgen.
Ja, so kenne ich das.
Und jetzt kommt's. Und wenn er sie befolgt, dann selbst wenn die Adjudikationsentscheidung nachher aufgehoben wird vom Schiedsgericht oder vom Gericht, dann kann ihm niemals vorgeworfen werden, dass er sie befolgt hat. Also wenn das Gericht sagt, die Adjudikationsentscheidung war falsch, du durftest nicht kündigen, dann läuft er nicht Gefahr, dass er in Sachen sagt, aha, deine Kündigung war also unrechtmäßig, du musst Schadenersatz leisten. Mhm. Ich will, dieses Interregnum soll safe sein.
Okay.
Und die Sichtweise von Jurgeleit führt dazu, dass das nicht der Fall ist, weil die Befolgung der Adjudikationsentscheidung und deren Vollziehung nach dem Gesetz mit Schadenersatz belegt ist.
Okay.
Und wenn du dir das vorstellst, wenn ich also Gefahr laufe, wenn ich die Adjudikationsentscheidung befolge und der Spruch wird aufgehebt, dass ich dann Schadenersatz für die Folgen leisten muss, darauf lässt sich niemand ein.
Korrekt, würde ich auch nicht tun.
Das macht niemand.
Ja.
Das ist also der Tod der Adjudikation.
Mhm.
Und das ist bisher nicht entschieden. Ich sage das meinen Kunden immer. Ich sage, wisst ihr, sagen immer, ja, egal, machen wir trotzdem. Ja? Aber das muss man wissen.
Mhm. Okay, das ist ein guter Hinweis. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, um auf genau solche kleinen, die dann ganz große Gefahren darstellen, hinzuweisen. Das ist ja genau das Thema. Das heißt also, das Thema Risiken und auch diese Besonderheiten, die sind schon extrem. Ne? Du hast auch im Vorgespräch nochmal gesagt, das 10. Buch der Zivilprozessordnung hat natürlich auch nochmal so ein kleines Rechtsmonopol. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Es kann also schon sein, dass das auch nochmal irgendwann zum Thema wird. Ne? Was bedeutet das denn aber letzten Endes, wenn die Parteien sich während der Bauausführung bereits einer Lösung zuwenden, was ja eigentlich erstmal gut ist und sich nicht jetzt jahrelang gestritten wird, und der Adjudikator diese Entscheidungsgewalt dann übergeben bekommt, ist das auch aus Sicht der Parteien dann ein Risiko? Oder wie siehst du das?
Ja, wenn der Adjudikator schlecht ist, sicher. Ja, wir gehen mal davon aus, dass es ein guter ist, ja? Also der seinen Job versteht. Jetzt stell dir, auch das erläutere ich am liebsten am Beispiel. Da versteht man sofort, was ist.
Ja.
Der Unternehmer, es stellt sich heraus, man hat eine Planungslücke, man weiß nicht, wer ist schuld, ist auch egal. Jedenfalls, der Unternehmer wird bei laufender Baumaßnahme vor die Aufgabe gestellt, du musst deutlich mehr Bewehrung einbauen.
Mhm.
Mit allen Konsequenzen. Ja? Reicht nicht, statische Gründe, wir haben irgendwie, was weiß ich, Kolb falsch gemessen oder weiß der Teufel.
Mhm.
Also der muss mehr Bewehrung einbauen. Und jetzt sagt er, mache ich gerne, hier ist mein Nachtragsangebot. Und jetzt sagt der Auftraggeber, wie Nachtragsangebot, das ist dein Fehler. Du hättest das kontrollieren müssen. Guck mal in den Vertrag rein. Da steht drin, dass du meine Planung kontrollieren und richtig machen musst. Und du machst die Schal- und Bewährungspläne, mein lieber Freund. Da sagt der Unternehmer, nee, der Fehler steckt in der Entwurfsplan, die hast du mir gegeben.
Der
jetzt
Klassiker.
Stell dir mal, diese Situation, die bleibt offen. Ja, ich nehme eine Klasse, die findet ja, kennst du. Ja?
Klar,
so, jetzt bleibt die, was glaubst du, was passiert? Die arbeiten doch nicht mehr konstruktiv zusammen. Da liegt der Nachtrag über 6 Millionen. Und der andere sagt, Entschuldigung, du kriegst kein Geld. Und jetzt kommt der Adjudikator. Und der Adjudikator entscheidet für die Parteien vorläufig bindend diese Auslegungsfrage. Wie ist der Vertrag zu verstehen und wer hat das Planungsrisiko? Ruhe. Ruhe im Karton. Dann wissen die Parteien, da geht's lang. Die können es nachher überprüfen.
Klar.
Aber für die Baumaßnahme wissen sie, da geht's lang. Und das hält die Baumaßnahme auf Kurs.
Kann ich nachvollziehen. Aber jetzt mal nochmal eine praktische Frage dazu. Unterstützt dich dann in dieser praktischen Anwendung, es ist ja auch, deswegen die Frage auch, ist ja in aller Munde auch eine KI? Kann die dir da helfen?
Das ist eine sehr gute Frage, prekär.
Ja, genau. Wir wollen ja verstehen.
Also ich verstehe von KI als KI nichts, aber in anderen Kontexten beschäftige ich mich gerade sehr damit.
Mhm.
Ich habe und werde es auch nicht, noch nie KI eingesetzt, um das, was ich als Entscheidung sozusagen oder als Vorschlag oder Entscheidung generieren muss, habe ich noch nie KI eingesetzt. Mhm. Werde ich auch nicht tun.
Ja.
Wo ich KI einsetze, ist bei der Durchforstung von Datenmengen. Aha. Dass ich rauskennen kann, wo steht hier was.
Mhm.
Und das räume ich gerne ein. Dafür setze ich KI ein, weil sie das sehr gut kann.
Mhm.
Aber ich habe bisher noch, abgesehen, dass es datenschutzrechtlich hochbrisant ist, KI zu verwenden, wenn du mit Parteien zu tun hast.
Ja, klar.
Das sind ja Daten, die unterliegen der Vertraulichkeit. Da kann ich nicht einfach in ChatGPT oder in Claude eingeben. Hör mal, ich habe hier mal folgende Frage. Also das wäre,
fatal,
finde ich, dramatisch. Mhm. Aber ich benutze es, um Datenmengen, Dokumentmengen besser handhabbar zu machen.
Ja, das ist auch nachvollziehbar. Und ich glaube, dafür ist auch jede Kanzlei, die machen das ja mittlerweile nicht anders, die machen es genauso, ist auch total nachvollziehbar. Das heißt, wir sind schon gerade bei der Zukunft, aber dann kann man direkt die nächste Frage auch wieder anschließen. Welche Aktivitäten siehst du denn in der Zukunft, um anfallende Streitigkeiten, gerade in der Bau-, Immobilienwirtschaft, aber auch in der Anlagenbau, eben nicht vor Gericht auszutragen, sondern als außergerichtliche Streitbeilegung zu lösen?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte gerade schon angedeutet, bei mir, aber das ist kein empirisch abgesichertes Wissen, bei mir kommt wahnsinnig viel moderative Verfahren an. Ich komme gerade vor ein paar Tagen aus einem Mediationsverfahren hieß das sogar, mit einem öffentlichen Vorhabenträger und einem größeren Bauunternehmen. Die hatten Stress, ich sag mal wirklich Stress, 3 Jahre Bauzeitverlängerung beim öffentlichen Bauvorhaben, ist nicht lustig. Und die hatten das sehr gut vorbereitet. Die waren sehr gut motiviert, miteinander zu reden. Die hatten auch einen guten Draht. Da haben wir uns einen Tag eingeschlossen und waren fertig mit dem Streit. Wir haben alles erledigt. Es gab eine Pauschalsumme und Ende. Da liegt die Zukunft. Die Dinge unter neutraler Begleitung, wie man das auch immer nennt, das Kind ist ja völlig egal, die Dinge einfach so zu betrachten, wie sie ein vernünftiger Kaufmann, Unternehmer, Vorhabenträger betrachtet. Und dann natürlich so austarieren, dass das rechtlich begründbar bleibt. Da liegt in große Zukunft, Stichwort, ich glaube, dass die Schlichtung, Mediation, Moderation die Zukunft ist. Die Adjudikation wird immer ein wichtiger Sonderfall bleiben. Die ist nicht flächenkompatibel.
Mhm.
Wird nicht passieren.
Ich nenne diese Verfahren, die du gerade so ansprichst, so eher so mediative Schlichtung. Also man braucht letzten Endes einen, der in der Mediation ein bisschen sich auskennt, die Verfahren, auch die Neutralität wahrt, aber gleichzeitig auch eine gewisse Schlichtungskompetenz hat und sagt mal auf den Tisch zu hauen, hey, Leute, wenn wir jetzt so weitermachen, dann stehen wir länger still. Ich schlage mal Folgendes vor, weil das würde ja bei der Mediation zum Beispiel völlig ausgeschlossen sein, dass der Mediator irgendwas vorstellt. Da müssen die Parteien ja alleine.
Also ich bin kein Mediator, ich habe auch gar keine Ausbildung. Also kann ich gar nicht, will ich auch nicht.
Manchmal reicht der gesunde Menschenverstand.
Ja, aber vor allen Dingen, die Leute kaufen mich ein, das halte ich für wichtig, weil sie meine Expertise haben wollen. Die wollen ja, dass ich ihnen eine rechtliche Handreichung gebe. Wie würden sie das denn einschätzen? Wie ist denn das mit den AGKs? Mhm,
genau.
Kriege ich da was oder kriege ich da nicht? Ja, das ist bei mir im Portfolio mit drin. Beim klassischen Mediator ist das nicht mit drin. Ja, der kennt das nicht. Also, aber meine, diese Begleitung, dass man sagt, wir wollen nicht 5 Jahre mit riesigem Aufwand darüber streiten, sondern wir wollen eine vernunftbasierte Lösung haben. Und dafür brauchen wir Hilfe. Das ist die Zukunft. Und wenn du mich ganz tief fragst, die Zukunft ist, wir machen ganz viel bei der Strukturierung von Projekten falsch.
Ja.
Die beste Streitbeilegung ist, wenn man das Projekt von vornherein richtig aufsetzt.
Da bin ich wieder bei meinem Thema, eine vernünftige Projektsteuerung, die man auch beherrscht mit der Organisation, Aufbau, Ablauforganisation, wenn die funktioniert, wenn die Schnittstellen klar sind, ist das Projekt zwar nicht streitfrei, auch nicht konfliktfrei, aber es ist auf einem guten und gesunden Pfad. Das kann man, glaube ich, erstmal festhalten. Und was man auch festhalten kann, das, was du gerade sagtest, nämlich mit dem moderaten Verfahren, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die Adjudikation in den meisten Fällen, ich glaube, du hast auch schon gesagt, in komplexen und volumengroßen Projekten zum Einsatz kommt. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
Ja, also für ein normales, sagen wir auch größeres Hausbauprojekt lohnt sich keine Adjudikation. Das ist interessant für Infrastrukturen, Anlagen, Industriebau, weil der Aufwand, die bereitzustellen, ist nicht ganz klein. Es geht auch bei kleinen, aber habe ich die Erfahrung gemacht, ist eher nicht die erste Wahl.
Ja, wunderbar. Dann kommen wir direkt schon zur letzten Frage, die ich immer wieder meinen Zuhörern beziehungsweise meinem Gesprächspartner und den Zuhörern dann zur Verfügung stelle, ist nämlich die letzte Frage, die du schmunzelst schon, du weißt schon, was kommt. Also, was kannst du den Zuhörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Also, das ist ein bisschen persönlich, wenn ich darf.
Ja, natürlich.
Es gibt diesen für mich legendären Film Lawrence von Arabien.
Okay.
Und da bleibt einer der Kameraden in der Wüste zurück und alle sagen ihm, du kannst dir nicht wiederholen, wird nichts. Und da sagt der Omar Sharif, sagt zu ihm, ja, der sagt, warum? Da sagt er, es steht geschrieben.
Aha.
Und dann geht Lawrence von Arabien trotzdem und bringt den wieder mit raus, lebend und alles. Und dann sagt er zu Omar Sharif, nichts steht geschrieben. Dieser Satz hat sich bei mir tief eingegraben. Warum erzähle ich diese etwas dubiose Geschichte? Man muss, und meine eigene Vita ist, man muss manchmal, wenn man an Dinge glaubt, dann muss man einfach auch mal es aushalten, dass man eine Zeit lang gegen den Strom schwimmt und einem der Wind ins Gesicht bläst. Und diese ganze Geschichte, die ich angefangen habe mit außerlicher Streitbeilegung, war damals ein absolutes Exotenthema. Und als ich gesagt habe, ich kündige beim BGH und mache dieses schmale Portfolio, haben Anni gesagt, ja, du hast ja wirklich ein ganz schlimmes Zeug geraucht. Ne? Und das möchte ich eigentlich ganz gerne den Zuhörern mitgeben. Wenn man eine Idee hat und man versteht was von der Sache, dann kann man, wenn man hartnäckig ist und einen gewissen Atem hat, dann kann man auch unglaublich viel bewegen und unheimlich viel Freude daraus mitnehmen. Und so ist mir das geschehen, wofür ich sehr dankbar bin. Also mit anderen Worten, was kann ich mitgeben, was kann ich mitteilen? Das Thema Adjudikation, Ausgleich, Streitbeilegung war für mich ein sehr kritischer Punkt in meinem Leben. Dass ich den mit Nachdruck verfolgt, aber hat sich nur positiv ausgewirkt.
Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Stefan, für das Gespräch.
Danke dir.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit anderen. Abonniert den Podcast, schickt mir eure Ideen und Themen und teilt eure Eindrücke mit mir. Ob positiv oder negativ, ich freue mich über jedes Feedback. Mail streitgeflüster@dgr-bau.de. Euer Rudolf Thiemann.